Jetzt muss ich ja nur wieder umschalten. Das ist echt so crazy. Ja. Ja, das waren noch Zeiten, da war es noch ein Mikro hatte und ein Tageslichtprojektor, aber das will ich nicht wieder haben. Ein Whiteboard? Es gibt bestimmt Prediger mit Whiteboard, habe ich aber noch nicht gesehen. Rob Bell, ja, Rob Bell ist natürlich ein brillanter Prediger und wenn ich mal so wäre wie Rob Bell, dann wäre ich total glücklich. Das ist eigentlich so mein großer Traum. Jetzt habe ich schon wieder was umgeschaltet. Nein. Oh, fuck. Ja, ich konzentriere mich, das iPad konzentriert sich nicht. So, jetzt ist alles irgendwie total super. Ich bin noch ein bisschen überrascht. Es sind wenig Leute hier, aber es ist die richtige Zeit. Ich weiß es nicht. Von daher, ich habe heute, mein Thema ist heute die Erschaffung des Menschen. Das heißt, ich fange mal ganz vorne an in der Bibel. Kennt einer das Bild? Das ist ja quasi immer so die erste Frage. Ein totales, berühmtes Bild. Nein, das ist nicht von Peter Bruegel. Der Peter Bruegel ist ein bisschen später. Aber ja, Lukas Cranach. Hervorragend. Und, wer hat das jetzt von euch gewusst? Wow. Und welches Bild? Adam und Eva, super, das Bild heißt Paradies und es ist also tatsächlich von Lukas Cranach. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und ich bin auch schwer laut, glaube ich. Ne? Bin ich zu laut? Okay. Also es ist auf jeden Fall die Erschaffung des Menschen. Und ich fange mal ganz vorne in der Bibel an. Und der Grund dafür ist, ich lese gerade mal ganz selten, wie passiert mir das überhaupt, ein Buch von einem Papst, nämlich von Papst Johannes Paul II. Er hat das so ungefähr in den 80ern geschrieben und ist eigentlich auch nicht als Buch konzipiert gewesen, sondern es sind Predigten, sogenannte Katechesen. Er hat da über 3 Jahre hinweg jeden Mittwoch wie eine von diesen Katechesen weitergegeben. Das ist eine kurze Predigt, die etwas erklären soll. Also das Wort ist tierisch schwer zu übersetzen. Also selbst Wikipedia konnte es nicht übersetzen. Von daher kann man es wahrscheinlich irgendwie einfach nicht. Ist jedenfalls so eine ganz kurze Predigt. Und er hat sich da über 3 Jahre auseinandergesetzt mit der Theologie des Leibes, wie er es nennt. Kommt da irgendwie ganz viel auf Sexualität, fängt mit der Ehe an und fängt eben auch ganz vorne bei der Bibel an. Und ich bin total überrascht davon, also eigentlich ein bisschen fasziniert. Es ist ein sehr cooles Buch, er ist sehr philosophisch gewesen und es macht auf jeden Fall unheimlich viel Spaß zu lesen. Und von daher mache ich mir natürlich dann auch mir Gedanken über den Schöpfungsbericht, was ich auch schon relativ lange nicht mehr gemacht habe. Aber wenn man mal so 700 Seiten zu einem Thema liest, dann beschäftigt man sich natürlich auch damit. Und so habe ich auch den Schöpfungsbericht mal wieder ganz neu gelesen. Und dachte mir, irgendwie so ein paar Sachen sind dabei, irgendwie da muss ich einfach mal irgendwie drüber predigen. Und habe es, glaube ich, auch noch nie gemacht, was ja auch irgendwie relativ selten vorkommt. Und ich habe wirklich irgendwie jetzt die eine Nacht sogar mal richtig wach gelegen, weil ich so nachgedacht habe über den Schöpfungsbericht und dachte, hey, da musst du auf jeden Fall irgendwie mal was drüber sagen. Und ich habe so 2 Stellen aus den ersten beiden Kapiteln und es geht in beiden Stellen um die Erschaffung des Menschen. Und beide Stellen sind ganz unterschiedlich, also gehen diese Thematik von unterschiedlichen Sichtweisen aus an und haben deswegen wie auch 2 unterschiedliche Schöpfungsberichte und Geschichten darüber, wie der Mensch denn jetzt entstanden ist. Und in beiden habe ich mir so einiges gefunden, was irgendwie total wichtig eigentlich so theologisch ist. Und der Schöpfungsbericht ist ja ein komisches Ding. Also ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon mal gelesen, sind so die ersten beiden Seiten der Bibel. Im Grunde geht es noch so ein bisschen weiter, kann man vielleicht sagen, so die ersten 4, 5 Kapitel, irgendwie da geht es die ganze Zeit um die Erschaffung der Welt und was nachher daraus geworden ist. Und es sind komplizierte Kapitel. Und es liegt nicht daran, dass es schwer beschrieben ist. Man könnte das alles irgendwie auch ganz leicht in die Kinderbibel packen. Tatsächlich ist sogar irgendwie der Schöpfungsbericht eigentlich immer das vollständigste in Kinderbibeln. Also manche Geschichten kann man natürlich schlecht in Bilder fassen, aber so den Schöpfungsbericht, das ist total einfach. Also da kann man wirklich irgendwie auch kindgerecht drin arbeiten. Und trotzdem ist es ein schwieriges Kapitel, oder die ersten beiden Kapitel speziell sind ganz schön schwierig. Sind ja eigentlich die Kapitel, wo man als Christ am meisten Stress mit hat, wo man irgendwie auch als Ungläubiger irgendwie am meisten Material hat, um da gegen die Gläubigen zu schießen, weil die Rede davon ist, wie die Welt denn jetzt eigentlich entstanden ist. Und ich kann mich selber noch gut daran erinnern, als ich noch nicht an Jesus geglaubt habe, da muss irgendwie so ein paar 20 Jahre her sein, da war das irgendwie immer eigentlich eins von meinen Argumenten. Ich habe mir gedacht, es kann ja nichts dran sein irgendwie an der Bibel und am Christentum, wenn das mit einem so derartig naiven Bericht anfängt, wie die Welt erschaffen ist und da die Rede davon ist, dass Gott geredet hat und dann ist irgendwas passiert und hat er wieder geredet und dann hat sich das Wasser vom Land getrennt und hat er wieder geredet und dann hat er Tiere gemacht und dann noch andere. Das kam mir irgendwie immer so naiv vor, dass ich meinte, das könnte ich einfach irgendwie nicht glauben. Hat auch eigentlich nicht funktioniert, also selbst wenn ich mir Mühe gegeben habe, mal versucht habe, es zu glauben, ich konnte es nicht glauben, weil es irgendwie einfach so eine unwissenschaftliche Vorstellung ist und so völlig anders war als alles, was ich im Biologieunterricht zum Beispiel gelernt habe, dass ich einfach überhaupt nicht mehr damit klargekommen bin. Und dann bin ich Christ geworden und dachte, gut, jetzt musst du ja alles glauben, was die Bibel sagt. Hat man Jesus einmal kennengelernt und das Zentrum stimmt. Und dann dachte ich, ja gut, dann muss ja auch der Rest stimmen. Wenn irgendwie die ganzen Geschichten mit Jesus stimmen und es tatsächlich möglich ist, durch Jesus zum Vater zu kommen, dann muss irgendwie auch der ganze Rest stimmen. Und dann hast du natürlich auch dann inklusive der Schöpfungsgeschichte. Also habe ich dann versucht, wieder daran zu glauben, wie das genau so ist und dass Gott tatsächlich uns da Einblick da rein gibt, wie er die Welt schafft. Und habe ja versucht vorzustellen, wie Gott uns irgendwie inspiriert oder uns zeigt und sagt, so habe ich das gemacht. Und nach 6 Tagen war ich irgendwie kaputt davon, denn so eine Welt zu erschaffen ist auch eine Heidenarbeit. Also es ist auch irgendwie unheimlich viel Arbeit und da ist man selbst als Gott irgendwie am Ende erschöpft, aber irgendwie genau so und so ist es passiert. Aber irgendwie hat mich das so intellektuell auch nicht mal so richtig befriedigt. Also es gab irgendwie immer noch irgendwie auch so ein paar Momente, wo ich dachte, hey, das kann doch irgendwie alles nicht so richtig sein. Und dann bin ich irgendwann vor einigen Jahren, als ich dann nochmal irgendwie über Schöpfung nachgedacht habe, ist mir dann einfach mal aufgefallen, das hat gar nicht den Anspruch, ein wissenschaftlicher Bericht zu sein. Es geht überhaupt nicht darum, dass Gott sagt, irgendwie genau so ist es passiert. Es geht nicht darum, irgendwie, dass da jemand sagen möchte, irgendwie die Schöpfung der Welt ist in 6 Tagen passiert. Also es geht gar nicht darum, dass Gott jetzt einen physikalischen Bericht darüber geben will, wie er die Welt geschaffen hat, sondern es geht natürlich um eine theologische Aussage. Also eigentlich, wenn überhaupt was Wissenschaftliches da dran ist, dann ist es die Aussage, am Anfang der Welt hat Gott gestanden und nicht irgendetwas anderes. Und der Anfang der Welt ist ja ohnehin eine Sache, die man überhaupt nicht erklären kann und die sich auf wissenschaftlichen Zugriff natürlich völlig entzieht. Was eigentlich irgendwie auch ganz logisch ist, denn Naturwissenschaft braucht ja überhaupt erstmal eine Natur, um Wissenschaft daran betreiben zu können. Und wo es noch keine Natur gibt, da kann es auch keine Naturwissenschaft geben. Und deswegen gibt es natürlich wissenschaftlich immer irgendwie so einen Punkt, wo man nicht hintergucken kann. Das ist halt einfach so und da wird man auch als Wissenschaftler da mal so ein bisschen Demut brauchen. Und so diese wissenschaftliche Theorie, die ist ja auch nicht so ganz überzeugend. Also wenn man sich vorstellt, wie alles, was wir hier jetzt sehen, ist ohne Grund aus dem Nichts entstanden, dann ist das kein Gedanke, der besonders viel Sinn ergibt. Und das meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie persönlich, nicht mal polemisch, aber das ist einfach so. Also nichts kommt aus dem Nichts und dann irgendwie auch noch ohne Grund, irgendwie total aus Zufall, irgendwie alles, was wir hier sehen, also es ist so schwach eigentlich argumentiert. Und da sagt die Bibel halt einfach nur, am Anfang war Gott. Und Gott hat irgendwie die Welt geschaffen, irgendwie ist er der Urheber des Ganzen. Wie er das genau gemacht hat, sagt er eigentlich nicht. Aber entscheidend ist eben diese theologische Aussage daran. Also es geht gar nicht mehr darum, dass wie er das jetzt gemacht hat, es ist keine naturwissenschaftliche Sache, sondern es ist bloß irgendwie erstmal entscheidend, dass der Herr dahinter steht. Und so nehme ich den Schöpfungsbericht einfach mal und will jetzt gar nicht über Schöpfung reden. habe ja letztes Jahr schon einmal, glaube ich, darüber geredet in der Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Da kam das irgendwie auch einmal vor. Schöpfer Himmels und der Erde und was hat man sich darunter vorzustellen. Also von daher gehe ich da jetzt einfach mal wie ganz schnell drüber weg. Und mir sind eben so diese beiden Schöpfungsberichte, wo es um die Erschaffung des Menschen geht, die sind mir wichtig. Und ich glaube, dass da irgendwie zwei Sachen drin sind, die wichtig sind. Auch Jesus greift ja immer wieder mal zurück auf den Schöpfungsbericht. Also in der Bergpredigt ist immer wieder so diese Redewendung bei ihm. Jetzt ist es gerade so, aber am Anfang oder von Ursprung her ist es nicht so gewesen. Also geht immer wieder auf diesen Schöpfungsbericht und sagt, wie es am Anfang gewesen ist, wie Gott sich die Welt eigentlich vorgestellt hat. Und schon allein deshalb muss das natürlich eine wichtige Sache sein, denn Jesus war es auf jeden Fall wichtig. Der erste Schöpfungsbericht. 1. Mose 1, Vers 26 und ich lese mal vor nach der Einheitsübersetzung. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Es klingt ein bisschen paradox, aber tatsächlich ist der erste Schöpfungsbericht nach dem zweiten entstanden. Das lässt sich also irgendwie super nachweisen. Ist auch wie totales theologisches Allgemeingut eigentlich. Also es ist nicht irgendwie zuerst 1. Mose 1 geschrieben worden, sondern 1. Mose 2 ist zuerst geschrieben worden. Und dann hat man wohl gemerkt, dass da ja auch noch etwas fehlt, nämlich woher kommt die ganze Welt. Und dann ist erst 1. Mose 1 entstanden. Und in diesem einen Vers hier sind zwei total wichtige Sachen, oder die mir auf jeden Fall jetzt irgendwie gerade wichtig vorkommen. Das erste ist, Gott schafft die Welt und sagt danach, ich mache sie dem Menschen untertan. Daher kommt diese Redewendung, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, also er ist zuletzt erschaffen worden, ist über alles gesetzt und hat offensichtlich eine Autorität, die über diese ganze Schöpfung ist. Es ist keine klare moralische Wertung da drin und ich vermute mal, dass Gott eigentlich meinte damit, dass er uns über die Welt gesetzt hat, dass wir was Gutes damit machen sollen. Dass eigentlich so der Plan war, dass wir das Ganze verwalten, dass wir es irgendwie nach vorne bringen, dass wir Ordnung da reinbringen. Aber es war ganz sicherlich nicht irgendwie der Plan Gottes, dass wir diese Welt innerhalb von einigen vielen tausend Jahren dann an den Rand des Abgrundes bringen. Aber das ist ja leider passiert. Das ist jetzt nicht gerade irgendwie mein Hauptthema, irgendwie aber so eine kleine Anmerkung will ich ja schon dazu machen, dass wir mittlerweile ja so viel Raubbau irgendwie auch an der Natur getrieben haben, dass der Planet eigentlich irgendwie keine Menschen mehr erträgt. Neulich habe ich noch so eine Stellungnahme der NASA gelesen und die sagte, okay, wir sind schon so weit, wir werden es nicht mehr schaffen als Menschheit, die Umweltzerstörung aufzuhalten. Wir können bloß noch irgendwie so ein bisschen an den Folgeschäden rumhantieren, können vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze langsamer den Bach runtergeht. Aber wir sind eigentlich schon längst über den Point of No Return hinaus. Und es wird nicht mehr funktionieren, diese Welt irgendwie in einen für alle Menschen lebenswerten Planeten zurückzuversetzen. Ach, hat mich total schockiert, irgendwie so ein bisschen getroffen. Also ich mag die Welt und es tut mir total leid darum. Aber es ist einfach wirklich so, dass der Mensch das Lebewesen ist, das sich vor keinem anderen fürchten muss. Und es ist auch so, dass tatsächlich die Erde uns untertan ist und dass wir leider irgendwie dieses Projekt etwas zerstört haben oder noch dabei sind, es zu zerstören. Das finde ich wiederum eine total wichtige Sache, wenn man so in manchen Diskussionen ist. Denn es kommt ja immer mal die Frage auf, warum lässt Gott das denn eigentlich zu? Und ich glaube, es lässt tatsächlich nicht Gott irgendwie das Ganze zu, was hier auf der Erde schlecht läuft, sondern er hat es einfach in die falschen Hände gelegt. Das ist jetzt sicherlich nicht seine Schuld. Irgendwie man kann ja irgendwie manchmal an schlechte Verwalter geraten, aber letzten Endes sind wir das Problem und es ist nicht Gott das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt. Das ist tatsächlich mal so einer der ganz wenigen Witze, die ich mir gemerkt habe. Deswegen versuche ich auch mal ihn zu erzählen. Also zwei... Es wird nicht so schlimm, wie du denkst. Nein, das kann... Ich glaube, er ist gerade schon gefloppt. Also zwei Planeten durchkreisen das Weltall und treffen sich auf ihren Reisen. Und sagt der eine Planet zum anderen, wie geht's dir? Antwortet der zweite Planet, ach, nicht so gut im Moment, ich habe Homo sapiens. sagt der andere, mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Und das wird auch mit Sicherheit so sein, also es geht vorbei, es ist einfach nur eine Phase. Ja, ich habe ihn auch von dir, glaube ich. Also. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich die Aussage gut. Also wenn man ihn auch bestimmt besser hätte erzählen können, dann stimmt die Aussage doch. Aber das ist ja nicht unbedingt der Punkt, auf den ich hinaus wollte, sondern es geht ja irgendwie wesentlich mehr irgendwie um die Erschaffung des Menschen. Und hier heißt es dann, Gott schuf den Menschen und dann konkretisiert er nochmal und sagt irgendwie, als Mann und Frau schuf er ihn. Also was Gott irgendwie zuerst irgendwie geschaffen hat, sind Menschen und wir sind in erster Linie Menschen, wir sind das Menschengeschlecht und wir sind nicht in erster Linie Männer und Frauen. Und das mag irgendwie eine Feststellung sein, die heute in den meisten Fällen unwichtig geworden ist, aber es gibt immer noch genug Fälle, wo es irgendwie doch extrem wichtig ist, weil immer so ein Geschlechterkampf geherrscht hat und zwar wirklich über Jahrtausende, irgendwie in der ganzen Weltgeschichte eigentlich, war es immer irgendwo, dass in der Gesellschaft Männer höher standen als Frauen, dass Frauen eine unglaubliche Unterdrückungsgeschichte hinter sich haben, bis irgendwie in das letzte Jahrhundert, eigentlich bis in dieses Jahrhundert, ja, bis in das letzte Jahrhundert hinein, dass einfach so viel Unterdrückung irgendwie an Frauen ist. Und das nicht nur durch die Welt, sondern leider, dem Herrn sei es geklagt, auch gerade durch die Kirche, die auch nicht verstanden hatten, dass wir gleichwertige Leute sind und dass die Menschheit sich einfach so aufteilt, dass es so zwei verschiedene Geschmacksrichtungen von Mensch gewissermaßen gibt. Aber dass es nicht dieser wesensmäßige Unterschied ist, sondern dass jeder von uns eine totale hohe Würde hat in den Augen Gottes. Und das muss man irgendwie in der Gemeinde eigentlich auch immer wieder mal sagen. Also wir haben auch so viele, also nicht wir als Jesus-Freaks, aber so wir als Kirche sind ja auch so vehement angegangen gegen Feminismus und Wahlrechtlerinnen und irgendwie alles, was Frauenbewegung war und tun das eigentlich im konservativen Flügel bis heute noch. Und dann ist es eigentlich immer wieder mal gut, irgendwie auch zum Schöpfungsbericht zurückzugehen und zu sagen, so am Anfang ist das aber nicht so gewesen. Gott hat nicht irgendwie erst den Mann geschaffen und hat gesagt, ja, das ist total super, aber irgendwie fehlt doch noch irgendwas und hat dann irgendwie die Frau dazu gebaut, sondern er hat den Menschen geschaffen und er hat sie als Mann und Frau geschaffen und es ist kein Unterschied in der Wertigkeit zwischen beiden. Und ich würde mir wünschen, dass das gerade im Christentum irgendwie noch mehr durchgesetzt wird und dass wir noch mehr irgendwie verstehen, dass da nicht dieser wesensmäßige Unterschied ist. Und dass es irgendwie auch in der Gemeinde vielleicht ganz normal wird, dass Frauen in Leitungspositionen sind, dass Frauen ganz normal predigen und ihren Gaben nachkommen können. Das sollte eigentlich etwas sein, was nicht der Sonderfall ist, sondern sollte der Normalfall sein. Und dabei will ich jetzt noch nicht mal irgendwie so weit denken, dass irgendwann vielleicht mal irgendwie eine Frau Papst wird. Das wäre irgendwie eine total verrückte Vorstellung und müsste sicherlich noch so viel Theologie sich ändern. Aber wenn das so in den ganzen anderen, in den evangelischen Denominationen schon mal so werden würde, dass Frauen wirklich auf der gleichen Stufe stehen wie Männer, wäre das sicherlich irgendwie eine total tolle Sache. Und es würde uns auf jeden Fall wesentlich näher an dieses Schöpfungsideal bringen, als wir derzeit dran sind. Dann gibt es aber dazu auch noch den zweiten Schöpfungsbericht. Und auch da habe ich mal einige Verse mitgebracht. Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. 1. Mose 2, Verse 6 bis 7. Also der zweite Bericht geht jetzt mal mehr darauf ein, wie Gott denn jetzt den Menschen gemacht hat. Und es ist eine komische Vorstellung. Also es ist natürlich auch wieder irgendwie was wahrscheinlich nicht so hundertprozentig wörtlich irgendwie zu verstehen ist. Aber manchmal hilft es ja, sich das mal wörtlich vorzustellen und sich zu denken, dass Gott tatsächlich dann hergegangen ist und aus dem Ackerboden Lehm genommen hat. Manche, die so ein bisschen polemischer sind, sagen, wie Gott hat den Menschen aus Dreck gemacht und im Prinzip ist es das. Also Lehm ist ja auch nichts anderes. Also sich einfach mal vorzustellen, wie das Gott hergegangen ist und sich eine Figur geknetet hat aus diesem Lehmboden und ihn dann vor sich hingestellt hat Und dann natürlich gemerkt hat, das ist noch nicht so lebendig, das ist nicht so, wie es sein soll. Und dann ist er hergegangen, wieder für eine seltsame Vorstellung, hat den Mund des Menschen bedeckt, hatte seinen Mund über die Nase gestülpt und hat ihn Lebensatem eingehaucht und dann ist er lebendig geworden. Jetzt gibt es aus dieser seltsamen Geschichte eine andere seltsame Geschichte, die im Judentum sehr weit verbreitet ist. Nämlich da gibt es einige Okkultisten und Mystiker, die davon ausgehen, dass dieser Prozess beliebig wiederholbar ist. Und so gibt es diese ganz berühmte Geschichte vom Golem. Und der Golem ist genauso wie in der Schöpfungsgeschichte ein Wesen, das aus Lehm gemacht ist. Und wenn dann der Name Gottes in ihn hineingelegt wird, dann fängt er an zu leben. Und das ist dann meistens, dass der Gottesname dann auf ein Stück Pergament geschrieben wird und ihm unter die Zunge gelegt wird. Und dann fängt er an Luft zu holen und tut das, wie was seine Meister, die ihn erschaffen haben, dann wollen, dass er tut. Und das ist sicherlich so ein bisschen sehr wörtlich verstanden. Also ich glaube nicht, irgendwie, dass Gott hier eine Anleitung dazu gibt, wie man Monster erschafft. Hoffe auch, irgendwie, dass wir in seinen Augen nicht so sehr Monster sind, wie ein Golem in unseren Augen Monster ist. Und ganz bestimmt wird es also in diesem Schöpfungsbericht da auch um etwas anderes gehen, als einfach nur darum, wie man tote Materie lebendig machen kann. Und was ich so darin sehe, ist irgendwie, dass der Mensch aus zwei Sachen gemacht ist. Er ist zum einen aus dem Stoff gemacht, wie aus dem alles hier gemacht ist, aus dem die ganze Welt besteht, aus dem auch jedes andere Lebewesen besteht und ist halt einfach wie Teil dieser Erde. Und das ist im Grunde genommen ist das fast die wissenschaftliche Sicht des Menschen. Das ist ja das, was die Wissenschaftler uns immer sagen. Wir sind einfach nur Leute, die mit biochemischen Prozessen funktionieren. Und irgendwann wird dieses Gehirn aufhören zu denken und das Herz wird aufhören zu schlagen. Dann sind wir tot. Was danach kommt, weiß jeder und werden wir irgendwann aus leidvoller Erfahrung selber wissen. Nämlich wir werden begraben. Man steckt uns in einen Sarg, hält eine Trauerfeier ab, gräbt uns ein. Und dann kommt übrigens ein total interessanter Teil, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, das mal wie von einer Frau gehört, die auf dem Friedhof arbeitet. Nämlich sobald man eingegraben ist, kommen die mit so einer Rüttelpresse und machen also von oben den Sarg kaputt, damit die Verwesung schneller funktioniert. Und so wird dann halt wie aus dem ehemals lebendigen Menschen wieder die Erde, aus der er genommen wurde, und alles hört auf. Aber das ist nur die eine Seite dessen, was uns ausmacht. Denn da ist ja auch noch dieser Funke Gottes, dieser Atem, der in uns hineingehaucht ist. Und so sind wir nicht einfach nur Materie, sondern wir sind auch etwas Spirituelles. Es ist immer irgendwie ein Teil Gottes in uns drin, der uns wirklich lebendig macht, der das echte Leben ausmacht. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das ja auch merken, dass wir diesen Teil haben. Irgendwas in uns sehnt sich irgendwie nach Spiritualität. Irgendwas sehnt sich nach Transzendenz, also nach etwas, was über dieses Leben hinausgeht. Und so ist es sicherlich kein Zufall, dass weit über 80% der Weltbevölkerung in irgendeiner Weise religiös sind. Also wir suchen halt einfach mit denen, der uns diesen Lebensatem gegeben hat. Und das kann man vielleicht so wissenschaftlich nicht hundertprozentig fassen. Und so mag es mir sein, dass man uns so lange untersuchen kann, wie man möchte. Und man findet keine Seele oder nichts Unsterbliches in uns. Aber wenn wir mal ehrlich sind und ins Nein horchen, dann finden wir etwas Unsterbliches in uns. Dann wird jeder irgendwie merken, dass so ein Teil von Gott da ist und der diese Sehnsucht ausmacht, auch einfach Gott zu finden. Und es bedeutet halt irgendwie einfach, dass wir aus diesen zwei Substanzen sind. Auf der einen Seite sind wir vom Boden genommen, aber auf der anderen Seite sind wir auch von Gott genommen. Und ich glaube irgendwie auch, dass jeder Christ das irgendwie auch merkt. Also jeder, der irgendwie schon bei einer Religion angekommen ist oder bei Gott angekommen ist, der merkt irgendwie, dass man auf der einen Seite die spirituelle Seite leben kann, aber man kann auch die fleischliche Seite leben. Und ich denke mal, jeder von uns hat so die schmerzliche Erfahrung auch mal gemacht, dass man doch eigentlich irgendwie was mit Gott machen will und beten oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite irgendwie ist auch immer noch der Körper da und ist das ganze Fleischliche da und das guckt lieber Fußball oder irgendwie sonst was im Fernsehen und kriegt sich unheimlich schlecht aufgerafft dazu zu beten. Und in diesem Widerspruch ist ja der Mensch eigentlich sein ganzes Leben lang. Und gerade Paulus redet so viel darüber im Neuen Testament, dass wir beides haben, dass wir das alte Leben haben und das neue Leben, dass wir den alten Menschen und den neuen Menschen in uns drin haben, dass wir etwas drin in uns haben, was Gott sucht und etwas, was von Gott wegläuft. Aber das sind so viele Bilder davon im Neuen Testament, dass es einfach wie völlig drin ist. Es ist einfach ein Stück Menschheitserfahrung. Und das Ganze kommt aber trotzdem irgendwie beides von Gott. Das ist jetzt kleine theologische Randbemerkung, weil immer auch so ein paar schlaue Leute die Predigt hören irgendwie und die dann irgendwie nachher wieder sagen, ach Storch, da predigst du gerade was total Falsches. Also ich meine nicht irgendwie, dass der Mensch total untrennbar aufgeteilt ist, sondern dass er auch wie der Erdboden, aus dem wir genommen sind, auch etwas ist, was Gott gemacht hat. Und damit stammt natürlich der ganze Mensch aus Gottes Hand. Also beide Teile, irgendwie beide Aspekte, die uns ausmachen, stammen beide aus Gottes Hand. Und wir sind komplett in der Hand unseres Herrn. Und eigentlich wollte ich an dieser Stelle noch einen Witz erzählen, aber nach den super schlechten Erfahrungen, die ich damit schon gemacht habe, lasse ich das vielleicht auch einfach wie besser sein. Und danke euch schon mal fürs... nee, das lassen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich werde den Sonntag noch mal ein bisschen üben. Falls irgendjemand den hören will, dann kommt einfach Sonntag noch mal vorbei. Doch, es kann schlimmer werden. Du kannst ja auch einfach jetzt einen Witz erzählen gleich. Ja. Nein, ich bin also damit ans Ende angelangt und würde das Mikrofon dann PlayStation aus. Was macht ein Holländer, wenn er die WM gewonnen hat? PlayStation aus. Gut, Mühe, du bist dran.
Zu spät.
Nein.